herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Die 65. Folge. Mit mir ist wie immer der sehr laute Sebastian Bauer. Ich muss ihn auch mal zurückhupen.
Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, sehr lauter Clemens Gleich.
Jetzt sind meine Finger komplett schwarz von meinem Hupenball, der ist disintegriert in der UV-Strahlung. Das ist eine interessante Erfahrung. Wir sprechen heute über Tourenplanung am Motorrad und am Auto. Also so, wenn man schöne Touren fahren will mit Kurven und allem und wie man übernachtet. Mhm. Da haben wir sehr viel Erfahrung. Da sind wir auch, also jetzt mit wir, so meine ich den Axel und mich, sind wir auch immer recht zufrieden gewesen mit dir als Road Captain quasi. Und da kannst du auch ganz viel erzählen. Aber jetzt muss ich dir doch noch fragen, wie es dem Tesla geht und ob er dich bewegt hat.
Er hat mich 5 Minuten bewegt. Also nachdem er das letzte Mal jetzt in die Werkstatt gekommen ist, im Tesla Service Center Koblenz, nachdem die Geschichte hat ja im letzten Podcast auch schon erzählt, also wir sind hier gerade quasi tagesaktuell, wurde wieder ein weiteres Steuergerät getauscht und am Samstag durfte ich das Auto dann abholen, bin nach Koblenz gefahren, bin in den Tesla eingestiegen, bin 300 Meter weiter zu einem Bäcker gefahren, anschließend wieder ins Auto gestiegen und liegen geblieben.
Und bist dann gleich wieder bei der Werkstatt vorstellig geworden, oder wie?
Und bin direkt wieder in der Werkstatt vorstellig geworden. Samstags hat natürlich niemand, ist die Werkstatt, ist der Service nicht offen. Ich bin einfach dann nochmal wieder nach mehreren Neustarts dann da hingerollt, reingegangen, habe versucht, mit jemand zu sprechen. Ich habe das Gefühl, eine gewisse Servicequalität ist irgendwie Einstellungskriterium bei Tesla, weil ich bin dann reingegangen und habe dann, ich weiß, sie sind nicht Service, aber ich habe das Auto gerade eben erst geholt. Ich würde einmal kurz gerne hier nochmal über das Problem sprechen und dass ich das Auto hier lasse. Und das war dann so, ja, ich kann rausgehen, aber was wollen Sie dann von mir? Das hat er so wörtlich gesagt. Und was wollen Sie jetzt von mir?
Ja, Service.
Service, genau. Ja, aber ich mach Verkauf, ich mach keinen Service.
Ja, da musst du jetzt dich mal ein bisschen flexibilisieren.
Ja, genau. Dann habe ich das Auto einfach wieder da stehen lassen, ein Ticket über die Tesla-App gemacht, weil das ist ja der einzige Weg. Seit heute ist das Auto jetzt wieder dort vor Ort. Angeblich haben sie 2 Probefahrten gemacht. Naja.
Ja, vielleicht hat jemand geschoben.
Vielleicht. Also ja, das Thema geht weiter. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber in besseren News, also meine Frau und ich, wir haben uns 2 Motorräder gekauft. Genau, weil wir waren ja im Sommer, waren wir 2 Wochen zusammen unterwegs, 2,5 Wochen zusammen mit den Motorrädern unterwegs, Route Grand Alpe, schön über die Alpen runtergefahren. Und meine Frau hat als ihr erstes Motorrad noch ein altes Motorrad von mir übernommen, eine Honda CBF 600, die grundsätzlich ja erstmal ein gutes Rundum-Motorrad ist. Hat halt nicht viel Bums, hat einen kleinen 600er Vierzylinder, der 78 PS hat, den musst du halt drehen, wie sonst was, dass du die 78 PS halt auch mal hast.
Und ist außerdem sehr schwer.
Und genau, sie ist halt außerdem sehr schwer. Knapp 230 Kilo, wenn du dann halt noch Koffer, Gepäckträger und sowas halt dran hast, dann noch mal ein bisschen mehr. Auch wenn die eine sehr niedrige Sitzhöhe hat. Meine Frau hat einfach festgestellt, während wir die 2,5 Wochen damit unterwegs waren, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollte, so richtig passt ihr das Motorrad nicht. Also sie hat sich da schon an vielen Stellen immer wieder relativ unwohl gefühlt, hat einfach nicht richtig gut funktioniert, nicht richtig gut harmoniert. Und als wir zurückgekommen sind, sind wir bei einem Triumphhändler ran, haben mal schnell eine Probefahrt mit einer Trident gemacht. Das war schon mal super, das war sehr vielversprechend. Dann haben wir gedacht, na gut, dann halten wir jetzt noch mal ein bisschen die Augen offen. Ich habe so bei Kleinanzeigen immer mal wieder ein bisschen Ausschau gehalten, hatte da schon mal die ein oder andere auch mal einen Street Triple so auf der Merkliste. Ich habe mir auch ein neues Motorrad gesucht, weil ich wollte jetzt mal noch mal so richtig was Italienisches, so mit Seele und was fürs Herz und so. Ich habe tatsächlich ein bisschen die Augen offen gehalten nach einer Ducati und habe dann eine sehr, sehr schöne Ducati Monster 1100 gefunden. Also aus der letzten luftgekühlten Baureihe. Mhm. Es gab danach ja noch die 1100 Evo, wo sehr viele Leute aber ziemlich unzufrieden sind mit dem gesamten Fahrwerk. Und die 1100 als Nicht-S hat ja auch schon eine komplett einstellbare Showa-Gabel, hat ein gutes Showa-Federbein hinten drin. Material, mit dem man durchaus ganz gut arbeiten kann. Und naja, da habe ich eine gefunden, die zwar 50.000 Kilometer runter hat, aber erste Hand, komplett von vorne bis hinten immer durchgewartet, Desmo-Service frisch und ja, die sah absolut tadellos aus. Habe ich gedacht, komm, die gehst du dir mal angucken. Angeschaut, da zu dem Herrn hingefahren, der das Motorrad hatte, auch ein ziemlicher Petrolhead, begeistert für solche Fahrzeuge, Ingenieur. Wartungszustand hat sich auch da gezeigt, wirklich tadellos. Sieht richtig gut aus, das Motorrad. Und das Beste war, ein Motorrad für den Verkauf rausputzen geht ja immer. Die anderen Motorräder, die bei ihm da in der Garage standen, sahen aber alle genauso perfekt und makellos aus. Also die sahen alle aus, als würde er die gerade verkaufen wollen, was aber nicht der Fall ist. Also ja, wirklich ein tolles Motorrad. Hab die Probe gefahren, hab gesagt, jo, die nehme ich. Und dann hat er so irgendwas so beiläufig erwähnt, dass er dann irgendwie noch oder irgendwie vorher so, ja, ich muss dann gerade noch die Street Triple von meiner Frau so noch zur Seite schieben. Dann habe ich gedacht, Street Triple von seiner Frau. Habe ich gefragt, sag mal, steht die zufällig auch zum Verkauf? Weil Susa hat mich auch dahin gefahren, also sie war eh mit dabei. Und dann rollt er die raus und dann habe ich gedacht, ach cool, die kennst du, weil genau diese Street Triple stand bei mir schon auf der Merkliste für Susa. Dann haben wir uns die auch noch direkt mit angeguckt. Ähnlich guter, hervorragender Zustand. Das ist eine Street Triple 675 R von 2013. Also 106 PS auf 183 Kilo. Und die R hat dann auch das komplett voll einstellbare Fahrwerk vorne und hinten. Eine ordentliche, zwar von Nissin, aber auch eine ordentliche Radialbremspumpen. Anlage, 4 Kolben, also schon auch ordentliches Material. Ja, und dann haben wir kurzerhand damit auch noch eine Probefahrt und alles organisiert, haben uns die auch noch angeguckt und dann ist es die halt auch für Susa geworden. Jetzt haben wir quasi eine Monster 1100, eine wunderschöne, die komplett unverbastelt in wunderschönem Originalzustand ist. Das Einzige, was an der gemacht wurde, ist, dass die Anlasserkabel ausgetauscht wurden, durch welche mit einem höheren Kabelquerschnitt ersetzt wurden, weil das wohl ganz gerne mal bei denen ein Problem ist. Ja, und ansonsten steht die makellos da. Und das Gleiche mit der Street Triple. Susa ist damit gefahren, war sofort schockverliebt, total einfaches Handling. Ich bin die gestern
jetzt auch... Beide vom gleichen gekauft.
Beide vom gleichen gekauft, ja. Von der gleichen Person.
Was hat er denn noch da stehen?
Da stehen noch 2, 3 ganz schöne Motorräder, aber ich glaube, nur diese beiden waren zu verkaufen.
Ach so.
Ja. Ja, und ich bin die Street Triple gestern auch mal noch ein bisschen gefahren und ja, ich bin auch begeistert. Also hervorragendes Motorrad. Man merkt ja das Alter überhaupt nicht an. Das ist schon erstaunlich, ja,
ist
wie viel...
Ist super. Ich habe mit der Susa gesprochen, als sie erzählt hat, irgendwie sie will so tauschen. Und da hatte sie schon gesagt, ja, Trident hat sie sich schon mal angeguckt. Und da habe ich auch gesagt, ja, Street Triple hätte ich nämlich sonst auch noch gesagt. Die Trident ist ja ähnlich. Wobei man sagen muss, dass es halt so ein bisschen natürlich... mehr Budget ist als die Street Triple.
Ja.
Und von daher ist sie, denke ich, ganz gut bedient, wenn ihr dann eine schöne gefunden habt.
Ja, auf jeden Fall. Also und vor allem, man muss echt sagen, man findet gebraucht extrem viele Trident auf dem Markt. Also das ist wirklich erstaunlich. Und die Frage habe ich dann auch mal in einem amerikanischen Triumph-Forum auch diskutiert gesehen. Und das ist halt offensichtlich so, ganz viele kaufen sich die Trident halt als einen Einstieg, bringen sie zum ersten Service, bekommen dort eine Street Triple als Loaner, als Ersatzfahrzeug. Und dann gehen halt alle den Schritt und kaufen sich halt die Streetie. Weil die Streetie ist quasi kein bisschen fordernder, als es eine Trident ist. Die Trident wirkt erstmal einsteigerfreundlich, aber die Streetie ist eigentlich echt kein bisschen fordernder, aber hat gleichzeitig sehr viel mehr Potenzial. Und dann kaufst du dir halt die Streetie und hast die Trident dann wieder verkauft.
Genau. Und so groß ist halt der Abstand dann auch nicht, ne, vom Preis. Also die Street Triple gibt es ja auch dann in so verschiedenen Ausstellungen. Also wenn die Susa die mit den Radialkolben hat, so habe ich es verstanden.
Ja, genau.
Dann ist das ja schon eine von den besseren Ausstattungslinien. Die gibt's ja auch mit den ganz normalen Schwimmsätteln und so. Das ist auch keine schlechte Bremse, aber die gibt's halt in unterschiedlichen Ausstattungen, bis hoch zur R und so. Und R ist.
Ja. Damals bei der gab's ja nur die R. Die RS kam dann mit dem Modelljahr danach dann. Mit der größeren Überarbeitung, aber ja, also die ist. Ja. Höchste Ausstattungslinie soweit und vielleicht kann man glaube ich auch noch sagen, also Preis sind jetzt 4,7 dafür gewesen und 4,7 für das Motorrad und die Qualität und den Zustand kann man wirklich nicht meckern.
Ja, es freut mich, dass ihr jetzt gute Motorräder gefunden habt. Und die Honda, die das ist schon so eine schöne Lernco, aber ich denke, es ist gut, dass sie weg ist.
Ja, ja, ja. Also das ist auch ein bisschen Eisenschein, muss man dann doch sagen.
Ja. Also weißt du, ich bin 1,80 groß. Und als ich die Honda gefahren habe, auch die Nachfolgerin, das ist schon so Einsteiger und Fahrschule und so, aber selbst als Fahrschule würde ich mir echt überlegen, weil also wenn ich kleinere Fahrschüler habe und vor allem Fahrschülerinnen, das Ding ist einfach, wenn das Übergewicht kriegt, das ist einfach zu schwer. Ich würde mir ein leichteres Lernmotorrad holen, da gibt es einige geeignete Kandidaten.
Ja, definitiv, ja. Nee, also, nee, deswegen, da sind wir sehr zufrieden. Ich bin mit der Monster sehr zufrieden. Die brauchen noch einen Gabelservice. Das war dann schon bei der Probefahrt tatsächlich, als ich da hingegangen bin, da hat er die erstmal da aus der Garage geholt und hat dann festgestellt, da ist ein bisschen was undicht. Hätte er jetzt angeboten, das direkt mitzumachen. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, wir haben hier in der Eifel direkt um die Ecke einen Fahrwerksspezialisten, der auch schon für Kawasaki verschiedene Rennprojekte betreut hat, der IDM-Teams betreut und sowas. Da bringe ich die hin, dass die Gabel machen und dann gehen wir einmal das komplette Fahrwerk-Setup für mich dann durch.
Ja, das ist wahrscheinlich auch schlau. Wenn ihn jemand verkauft, dann ist es oft so, dass er halt in der Werkstatt sagt, mach's mir soweit verkaufsbereit und wenn man es selber hat, dann sagt man, guck mal, wie es innen drin aussieht und wenn du es aufhast, dann, weißt du, kann man über was weiß ich, was da sonst noch ist, nachdenken, andere ja, Federn genau. Und solche Sachen.
Ja, deswegen, ja. Nee, also sehr zufrieden, wirklich ein tolles Motorrad. Also die Monster ist auch sehr, also erstens unfassbar wuselig und wendig. Da bin ich echt begeistert. Gleichzeitig auch ein bisschen speziell, muss man auch sagen. Also braucht ein bisschen Zeit, um warm zu werden, aber letzten Endes, das wollte ich. Also ich wollte ein Motorrad, bei dem ich weiß, okay, das ist jetzt nicht das Motorrad, wo man einfach gedankenlos ein bisschen hin und her cruisen kann, sondern auf das man sich richtig einlässt, auf das man sich einstellt, mit dem man ein bisschen auch nochmal sich auf ein paar Dinge konzentrieren muss, lernen muss, dass man einfach ganz bewusst fahren muss und gleichzeitig ein bisschen was fürs Herz ist und ja, das mit dem V2 da leicht zu brabbeln.
Ich finde sie auch nicht zu speziell.
Nee, genau, richtig, ja.
Weil in Italien ist das ein sehr verbreitetes Motorrad. Also die Monster generell weißt du ja. Und das stimmt, dass sie ein bisschen ihr eigenes Konzept haben, aber es ist nicht zu speziell. Also ich finde, man versteht schon irgendwie, wie das gemeint ist. Und
was sie am Vornamen will.
Genau, wie das gemeint ist und wie man es dann fahren muss, ist schon klar. Und das ist halt ganz klassisch mit so ein bisschen über den Tank gezogen. Das sollte für dich nicht so das Problem sein, du bist ja groß genug. Manche kleineren Leute sehen dann wirklich ein bisschen über den Tank gezogen aus. Und von daher denke ich, alles richtig gemacht. Ist ein tolles Motorrad.
Ja, ich bin sehr gespannt auf die Kilometer, die der Spätsommer noch so bringen wird.
Ja. Also mal gucken dann, muss halt so ein bisschen gucken, wie es ist, wenn es dann kalt ist. Das ist dann so ein Ducati-Thema.
Ja, das stimmt. Aber auch da, also wir hatten jetzt tatsächlich heute Morgen 6 Grad nur noch hier in der Eifel. Und ich habe sie heute Morgen einmal gestartet, weil ich noch was ausprobieren wollte und die ist tatsächlich sehr ohne zu mucken angesprungen.
Ja, okay.
Sehr also, gut. Es ist, er sagt, das wäre wohl mit wegen der Anlasserkabel, aber.
Okay, das
bin ich ist, noch physikalisch am.
Ich auch, das klingt ein bisschen nach, ich bin ein Hi-Fi-Fan und kaufe mir Digitalkabel für 800 Euro, aber
richtig,
na gut.
Ja. Aber sie springt, wie gesagt, tatsächlich sehr gut an, also von daher.
Also dickere Kabel sind aus Brandschutz- und Korrosionsgründen und so.
Das definitiv sinnvoll, ja.
Gut, Korrosion ist, da achtet das Werk in Bologna jetzt auch nicht so gut drauf, würde ich sagen, ob das jetzt korrosionsfest ist. Wobei, stimmt auch nicht. Die haben ja diese abgedichteten AMP-Stecker und so, die wenige haben. Ich will jetzt nur noch Positives sagen. Also, ich finde, du hast genau das Richtige gemacht. Du hast ein interessantes Motorrad, das aber nicht zu interessant ist und zu besonders, wo man viel Spaß haben kann, das viele Leute haben und die Schwachstellen hast du vorher gekannt. Ich bin auch gespannt, wie es läuft und ich denke, ihr werdet viele glückliche Kilometer haben.
Wir werden
die sowieso.
Also ich stehe die mit der Street.de, ne?
Da braucht man gar nichts dazu sagen. Das ist komplett ein Glücksfall gewesen und ich bin froh, dass Susa jetzt eine hat.
Ja. Ich auch. Ja, Clemens, was hat dich bewegt?
Ich habe ein bisschen überlegt und ich greife etwas weiter zurück auf den Dacia Duster. in dem aktuellen Design. Den wollte ich testen, weil ich gesagt habe, irgendwie das Design finde ich sehr gelungen. Und das finde ich wirklich. Und die Redaktion so, was, mir gefällt es nicht. Dann mach's doch und so. Und dann habe ich es gemacht. Und ich fand das Auto tatsächlich auch ganz gut. Es ist halt so ein bisschen, das Design ist so gelungen. Also ich bin selten so oft auf ein Fahrzeug angesprochen worden wie auf das. Oh ja, das würde mir auch gefallen. Was ist denn das? Und oho und so. Also macht irgendwie tatsächlich Eindruck, obwohl es ja kein teures Auto ist. Und dann ist halt für viele Leute dann, die sich nicht mit Autos kennen, so wenn sie dann mitfahren, so, oh ja, hat es keine Sprachsteuerung und Massagesitz und dann musst du halt sagen, nö, nicht so richtig. also das so, da haben sie vielleicht schon ein bisschen zu viel gutes Design gemacht, aber dafür kann man sie wohl kaum jetzt irgendwie schelten, finde ich. Also das ist, wir haben uns ja vorher drüber unterhalten, dieses helle Grün da und dann im Kontrast diese Plastikteile.
Finde ich super gelungen.
Also das sieht toll aus und es gibt auch eine große Szene von Duster-Fans und die machen dann so, weil es halt ein günstiges Fahrzeug ist, dann machen sie Dachzelte drauf und so Schlechtwegverbesserungen, weißt du, mit so Bauteile schützen unten, ist ja doch ein Straßenfahrwerk und solche Sachen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall mal ausprobieren. Gibt's auch immer noch mit Gasantrieb. Und ich würde sogar sagen, der Gasantrieb ist wahrscheinlich der bessere, weil der Hybridantrieb, der da drin ist, der ist von Renault natürlich. Und der funktioniert weder bei Renault noch bei Dacia irgendwie. Das ist so ein bisschen ganz nur am Kopfschütteln, was der Antrieb da macht. Die Steuerung ist wirklich komplett Banane. Und weil die Steuerung so schlecht ist, ist dann auch so, dass der Verbrauch scheiße ist.
Oh,
ist so,
okay.
Weißt du, du stellst einen Tempomat auf 100, also du stellst bei 98 kann man den Tempomat auf 100 und dann dreht das Ding bis in Nennleistungsbereich hoch so für 2 Sekunden und dann ist man auf 100 und so. Also es ist einfach, du denkst, was soll das alles?
Mhm.
Also ganz, ganz seltsame Steuerung bei vielen Sachen und ich glaube, da ist es dann besser, den Gasantrieb zu nehmen, weil der Hybrid irgendwie so komisch gesteuert wird. Es kann theoretisch sein, dass Renault nochmal die Steuerung verbessert, weil da ist so viel im Argen. Ich glaube auch, dass da die Kundschaft nicht super zufrieden sein wird, aber im Renault-Konzern weiß ich nicht, ich erwarte da immer nicht so viel von, dass da so ein Update kommt. Also bei Renault ist eher so, dass es da sehr viele sehr engagierte Händler gibt, also von Renault selber. Weiß ich nicht, ob ich mich darauf jetzt verlassen wollen würde, dass da was kommt. Glaube ich nicht.
Hm. Nee, wahrscheinlich nicht. Die Frage ist ja dann am Ende auch, wie viele Kunden tatsächlich dann die Hybridversion überhaupt kaufen, sodass es da überhaupt ein nennenswertes Feedback geben könnte.
Naja, das ist schon relevant, weil die Mildhybridisierung ist ja die Standardmotorisierung in vielen Modellen.
Mhm.
Das ist nicht der Plugin, das ist die Mildhybridisierung.
Okay. Ach so, ja.
Und dann hast du halt eine Hybridsteuerung wie, was? Also der erste Prius hat es 20.000 Mal besser gemacht. Das ist jetzt nichts, weißt du, wo irgendwie technisch neu wäre oder wo man jetzt irgendwie Pionier wäre oder so. Funktioniert leider schlecht, muss man leider sagen. Und man muss aber auch sagen, Gasantrieb, wenn Leute halt in ihrer Gegend Autogas haben, gibt's ja eh nur noch wenige Anbieter und kann man sich durchaus überlegen, ob man dann den Gasantrieb kauft.
Ja, das stimmt. Ja.
Naja. Also ich fand's ein wirklich gelungenes Auto, optisch. Und beim Rest muss man natürlich Abstriche machen vom Preis, aber ich fand's cool und wie gesagt, wenn man Eindruck schinden will, billiger Eindruck schinden als mit dem Duster, wird kaum gehen, glaube ich.
Das ist ja nicht schlecht. Kurze Frage noch, weißt du so noch Pi mal Daumen den Grundpreis oder Basispreis dafür?
Das sind so um die 19.000, glaube ich.
Oh ja, das ist für heutige Maßstäbe durchaus fair.
Ja, also es ist echt okay.
Cool. Bevor wir dann in unser Hauptthema einsteigen, wir hatten ja auch noch 2 Leserbriefe dann noch ganz kurz, die wir einmal schnell erwähnen wollten. Ne?
Ja.
Und zwar, ich greife einfach mal auf, der Axel hatte uns ja auch geschrieben, Axel Nolting, auf unsere auf unser letztes Thema zum Thema Autofahren in anderen Ländern. Und auf der einen Seite war es vor allem auch ein bisschen der Struggle mit Linksverkehr, den er dort hatte. Aber auch ansonsten noch ein paar interessante Beobachtungen. Er war nämlich auf Jersey, also dieser Kanalinsel, einer der Kanalinseln unterwegs. Und er dachte sich, das fand ich ganz interessant, dachte sich vorher noch, naja, er ist auch schon in Australien 10.000 Kilometer auf der linken Seite gefahren, also dann sollte das hier irgendwie uns nicht besonders viel ausmachen, aber es kam dann am Ende dann doch irgendwie für die beiden ganz anders, für ihn und seine Frau. Einmal, weil es halt auf Jersey dann doch deutlich mehr Verkehr gibt als im australischen Outback. Die Straßen sind halt erheblich viel schmaler als im australischen Outback. Und eine ganz interessante Beobachtung auch, überall sind die Straßen dort von kleinen Mäuerchen begrenzt. Wir kennen das ja, wir hatten es ja auch erzählt, aus England hast du dann immer diese Heckentunnel, da hast du links und rechts Hecke, da kannst du dich im Zweifel so ein bisschen reindrücken, ein bisschen Platz machen, wenn da irgendwie was kommt. Wenn natürlich links, rechts so ein Mäuerchen ist, dann hast du da nicht viel Ausweichmöglichkeiten. Das ist dann schon unangenehm, ja. Naja, und da hat er halt auch gesagt, Outback hast halt Straßen so breit wie ein Fußballfeld. Das ist dann... Da ist das mit dem Linksverkehr irgendwie ein bisschen weniger und es hat ihn dann so weit gestresst, dass er am zweiten Tag das Autofahren dann an seine Frau delegiert hat, die damit irgendwie einfach deutlich besser klargekommen ist.
Okay.
Er hat auch gemeint, letzten Endes hätten sie sich den ganzen Stress eh sparen können, weil auf Jersey kommst du überall mit dem Bus in jede Ecke. Also wäre eigentlich wärst du da auch dann mit dem Bus, mit öffentlichen, einfach richtig gut unterwegs gewesen.
Okay.
Und er hat von sehr vielen schönen Autos berichtet, nämlich McLaren, Ferrari, Lamborghini, völlig alltäglich, hat einen Bugatti Chiron da gesehen. Und das, obwohl man auf der ganzen Insel nirgendwo schneller als 40 Meilen fahren darf, also so 64 km/h. Aber ja, die These hat er mitgebracht. Wir haben darüber im Vorgespräch auch schon direkt, wir wussten quasi auch sofort, woran das liegt. Ja, viele Briefkastenfirmen, Steuerparadies. Lässt sich zumindest mal vermuten, dass das daran liegt, dass so viele solche Autos dann dort geparkt werden. Ja, also das quasi noch so kleine Anekdote, kleine Einblicke vom Axel zum Thema Autofahren im Ausland wie das ist auf der Insel Jersey im Kanal.
Das klingt ein bisschen wie andere britische Inseln.
Ja, durchaus. Wobei, wie gesagt,
bis auf das mit dem Mäulchen
und das Finanzparadies.
Das ist natürlich nicht auf allen so. Wobei, auf der Isle of Man gibt es auch ganz viel so Briefkasten.
Ah, okay.
Mhm. Aber es ist noch mal ein bisschen anders. Ich habe noch einen Brief vom Fabio zu den Elektrorollern. Den habe ich letztes Mal vergessen. Und er fährt den Silence 001. Den gibt es auch als Seat Mo oder gab es kurzzeitig als Seat Mo. Mm. Unter diesem Label habe ich ihn verrissen. Ich fand ihn nicht so gut wie der Fabian. Das ist halt so, der Fabio hat zumindest den Vergleich so vom BMW und sagt, das ist jetzt nicht wie bei BMW, aber er hat ihm gut gefallen. Das ist das, was ich meine. Es kommt immer darauf an, was man für Ansprüche hat. Und bei mir ist halt so, ich vergleiche dann halt mit dem, was zum Beispiel gebraucht gibt. Also ich würde mir lieber einen gebrauchten BMW als einen neuen Scheißroller kaufen. Ich bin kein BMW-Fan. Ich würde jetzt nicht sagen, BMW ist grundsätzlich was, wo ich jetzt gern kaufen würde, sondern ist eher, dass man dann mehr zahlt in der Werkstatt. Aber beim Roller würde ich sagen, das war noch hier aufgelaufen an Post.
Okay, ja, schön. Dann haben wir da ja zumindest auch nochmal einen Eindruck bekommen. Ja. Also vielen Dank für eure Zuschriften. Wie gesagt, auch gerade zum Thema Autofahren im Ausland, da gab es noch einige Zuschriften mehr, auch ein paar Kommentare, waren auf jeden Fall ganz hilfreich oder interessant, vor allem auch nochmal, da haben wir jetzt einfach mal den vom Axel rausgepickt, weil das so Jersey-Insel auch am, sind wahrscheinlich noch nicht allzu viele irgendwie auch mal unterwegs gewesen, auch wenn das bei mir zum Beispiel schon länger mal auf der Wunschliste steht.
Echt? Ja, jetzt wolltest du auch mit deinem Veyron ein bisschen ausfahren.
Selbstverständlich,
nicht so,
genau, ja.
Dass nicht die Nightgaffer immer so gucken.
Nein, ich wollte mir tatsächlich die Kanalinseln einfach mal angucken, weil ich das Klima dann auch, also es soll ja ein schönes Klima sein und ich finde die generell auch, sollen ja ganz schön sein.
Ja, das stimmt. Sie sind tatsächlich schön, ja. Also ich war auch noch nicht auf Jersey, aber ich vermute mal, dass es wie so andere Inseln ist, dass es sich auf jeden Fall lohnt, weil... Die haben zwar einen gemeinsamen Charakter, aber jede Insel ist tatsächlich ein bisschen eigenständig und anders.
Mhm.
Also ich war zum Beispiel auf Aran und auf Isla hintereinander und die sind komplett unterschiedlich.
Krass. Die liegen ja eigentlich sehr, sehr nah beieinander, ne?
Ja, yeah, und die sind also komplett unterschiedlich. Krass. Schon allein, weil sie halt viel so unterschiedlich groß sind und so.
Ja. Naja. Gut, da sind wir schon fast auch so ein bisschen beim Thema Reisen und Planen, Touren planen und sowas, ne?
Ja, lass uns übergehen.
Lass uns übergehen.
Let us overgo.
Genau, let us overgo. Ja, wir wollten über Tourenplanung sprechen und unsere Erfahrungen und wie wir das so machen. Einmal war das, zeitlich passt das ja jetzt auch noch ganz gut. Also wenn ihr die Folge hört, dann ist das eigentlich passend zu einer spätsommerlichen Ausfahrt. Man hat vielleicht irgendwie so im Altweibersommer, goldener Herbst, ist ja auch nochmal immer, finde ich zumindest, eine ganz tolle Zeit, um nochmal ein bisschen rauszugehen und zu fahren.
Ja, und ist auch eine sehr beliebte Zeit für Sportwagen und Motorradfahren. In den Alpen ist es auch die beliebteste und schönste Zeit, weil geringster Niederschlag und längste Zeit weg vom Schneefall. Also es kann schon wieder neuer Schnee fallen, aber so geringe Schneemengen sind im September immer da. Also es ist, und es ist nicht mehr ganz so heiß und so. Also es ist sehr guter Monat zum Reisen.
Und es ist auch sehr pittoresk, muss man ja sagen, wenn dann überall so das Herbstlaub und die Sonne scheint.
Also ja, das stimmt.
Das ist ja auch sehr, sehr schön. Also ich lieb's tatsächlich zum Beispiel im Herbst in die Vogesen zu fahren.
Ja, das stimmt. Oder Herbst im Winschgau, weißt du, Obstbau da unten.
Oh ja. Ja. Nee, und deswegen haben wir gedacht, wir erzählen einfach mal so ein bisschen, wie gehen wir da ran, wenn wir eine Route planen. Wie machen wir das so? Weil ich auch immer wieder mal die Erfahrung gemacht habe, dass Leute sagen, oh, weiß ich nicht, das ist doch total viel. Und ja.
Ich würde sagen, der erste Schritt ist ja mal die Planung. Ne? Mhm. Also wie kommt man. Ich will schön Motorrad fahren mit meinen Freunden und wir wollen uns ein paar Tage Zeit nehmen. Wo fahre ich hin? Mhm. So, was inspiriert dich da? Also woher haben Sie Ihre Ideen, Herr Bauer? Fallen die Ihnen einfach so ein?
Die fallen mir einfach so ein. Nee, tatsächlich ist das bei mir manchmal schon so, dass ich auch sehr willkürlich irgendwie bei Google Maps einfach auf der Karte erstmal so rumgucke und so überlege, ah, was ist denn irgendwie schön, so mit einer Mischung aus Bergen und irgendwie Natur so drumherum. Also ich suche mir dann schon mal ein bisschen so in der Terrainansicht manchmal dann auch so die Mittelgebirge mal zusammen. Und dann stößt man ja zum Beispiel auch in Frankreich hier auf solche Sachen wie Auvergne und was gibt's da noch? Ach, da gibt's ja so ein paar solche schönen Mittelgebirge. Die stehe ich natürlich jetzt gerade auf der Leitung, wie die heißen. Ardèche zum Beispiel auch noch. Ardèche. Genau, und dann suche ich damit erstmal irgendwie so grundsätzlich Regionen raus, die irgendwie mal landschaftlich ganz schön sind und vielleicht auch ein bisschen weg von irgendwelchen Ballungszentren. Und dann gucke ich mal so, was könnte man denn da so machen? Das ist irgendwie so ein Einstiegspunkt. Ein anderer, den ich dann sonst ganz gerne mache oder dann vielleicht so in dem Schritt dann damit kombiniere, ist dann, dann nutze ich tatsächlich relativ häufig Kalimoto, um dann die passenden Straßen zu finden. Aber das ist dann immer schon eher der zweite Schritt. Wie ist das bei dir also so mit dem ersten Schritt?
Ja, ich hab's auch so ähnlich wie du. Also ich mache zum Beispiel, es ist komplett erstaunlich. Kennst du Verirren von Katrin Passig und wer hat's noch mitgeschrieben? Also Katrin Passig ist eine sehr gute Schreiberin, deshalb lese ich von der grundsätzlich alles, was ich von ihr finde. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Verirren. Und das beleuchtet halt sehr schön irgendwie, dass man halt die Umgebung rings um einen rund einfach nicht kennt. Und wenn man einfach mal rumstolpert und guckt, dann findet man ganz viel. Das ist jetzt wenn man einfach fährt, machen das auch viele, dass man einfach halt mal guckt, wo es ist. Aber es bringt nicht die besten Ergebnisse, weil es sehr von Zufall abhängig ist. Aber wenn man dann so ein bisschen vorher guckt, so wie du gesagt hast, ah, da hinten ist so eine Statue, da hinten ist ein altes historisches Gebäude, wo ich hingehen kann, da hinten ist dieses und jenes und dann hat man oft schon so Sachen, wo man sagt, ah ja, da halte ich kurz an und guck mal und dann ist da eine schöne Strecke hin und dann ist da die Gegend schön und so und dann läppert sich das so zusammen, weißt du?
Ja.
Und dann hat man so eine Mischung aus einfach ausprobieren und verirren, was sehr ineffizient ist, aber man hat diesen Ausprobieraspekt und versucht bei dem halt das Ganze so, wo man beim Ausprobieren einfach sagen würde, das war jetzt nichts Besonderes, da von vornherein ein bisschen runterzukehren und so ein bisschen eine Vorauswahl zu treffen. Und dann hat man auch eine schöne Dichte von Sachen, wo man durchfährt. Und das ist ja auch so wie wir oft gefahren sind, dann sind manche Sachen, wo man sich gedacht hat, naja, okay. Und andere Sachen sind halt viel schöner, als man sie sich vorstellt. Weißt du noch, als wir da diese Bilder gemacht haben in diesem Canyon in Großbritannien?
Ach ja, ja, Cheddar Canyon.
Hieß der Cheddar Canyon?
Ja. Okay.
Also da wollte ich ja die Fotos machen, weil ich sehe, man kann da oben hoch und kann von oben runter fotografieren und ich bin auch zufrieden mit den Bildern, aber was mir nicht bewusst war, dass das Ding nur 5 Meter lang ist. Ja. Also es ist wirklich der kürzeste Canyon, der mir bekannt ist.
Wahrscheinlich, also ja.
Da sind bei mir im Taubertal die Canyons länger und das ist super schön, aber es ist super kurz und das, wenn du die Bilder siehst, das erfährst du halt nicht. Und so, dann ist es halt so, wenn du da jetzt fährst, dann ist es super kurz und sehr voll. Und andere Sachen sind dann halt so nochmal komplett anders. Oder auch hat man überhaupt nicht auf dem Schirm und plötzlich ist es total schön.
Ja.
Das, wo ja. Man denkt, da ist jetzt nur auf Zielfahrt und so.
Ja, genau.
Also die Mischung hat man auf jeden Fall auch.
Ja, also ich hatte auch schon mehrmals irgendwelche Touren, wo man unterwegs war und dann dachte, okay, den Abschnitt hatte ich jetzt eigentlich einfach nur als Überbrückungsetappe sozusagen auf dem Schirm und jetzt ist es auf einmal hier total schön. Wow, gut, dass wir hier lang gefahren sind. Also sowas kommt auch immer mal wieder vor. Es kommt auch, finde ich, dann immer noch ein bisschen drauf an, natürlich, was für eine Art Tour man macht, weil ich, also ich bin manchmal auch unterwegs und möchte einfach nur fahren. Dann möchte ich Kilometer machen und einfach die schönsten Straßen mit schönen Aussichten haben. Aber da ist mir dann sozusagen egal, was dann noch so ein bisschen drumherum ist. Aber es gibt dann manchmal auch dann so Touren, wo man sagt, ja, klar, dann da möchte man auch ein bisschen was sehen. Da möchte man vielleicht auch mal sich zu Fuß noch irgendwas angucken. Da mache ich das dann oft so, dass ich erstmal so eine ganz grobe Vorplanung der ungefähren Route mache. Und dann gehe ich immer so zum Beispiel auch bei Google Maps das Ganze mal ein bisschen in einer detaillierteren Zoom-Stufe ein bisschen ab und dann poppen ja auch immer irgendwelche Icons dann auf der Karte auf, wo du dann siehst, aha, okay, da gibt's auch irgendwelche Sehenswürdigkeiten und sowas und dann klickt man sich da mal so ein bisschen durch und schaut ein bisschen, was da irgendwie noch interessant ist. Also hängt, glaube ich, auch immer ein bisschen davon ab, dann wie man jetzt unterwegs ist, ob man sagt, man will einfach viel Spaß, Fahrzeit haben oder halt auch ein bisschen Sightseeing haben.
Ja, und man muss, finde ich, unterscheiden, ob man jetzt vorher fix die Route plant. Mhm. Ja, vorher fix die Route plant, so wir wollen da und da und da übernachten und macht dann die Übernachtungen aus, dass er wie ein Reiseveranstalter das planen würde. Dann hat man halt die Auswahl, wo man übernachten will, natürlich, die freie.
Ja.
Dann hat man aber halt sich komplett festgelegt und dann gibt's zwei Varianten. Die Leute, die nicht so erfahren sind, die können sich dabei komplett übernehmen. Und wenn dann das Wetter sehr schlecht wird und man muss den Zielort erreichen und dann hat man sich in der Früh committed auf die lange, kurvige Strecke, kann es sehr zäh werden, vor allem in den Alpen.
Ja.
Und nicht nur zäh, sondern in den Alpen kann es auch gefährlich werden. Also Bergwetter ist... mein Vater hat mich als Kind schon immer mit in die Berge genommen und das Wichtigste, was er mir beigebracht hat, ist, Bergwetter ist erstens immer sorgfältig zu prüfen vor und zweitens vor noch mal gucken, weil es halt ganz viel Lokalwetter gibt. Mhm. Und die Erfahrenen machen es immer so, dass sie immer gucken, dass das Ziel so erreichbar ist, auch wenn es Probleme gibt, dass man immer das Ziel erreichen kann und auch wenn man zwischendrin Probleme feststellt, dass man noch so Abzweigungen hat und nochmal so Notausgänge und so und Exit-Strategien. Und das andere ist, dass man halt ad hoc plant. Das machen wir ja häufig. Dann ist es halt so, dann muss man halt das nehmen, was es halt gibt.
Ja.
Aber ich würde gerne kurz über das ad hoc plan sprechen, weil wir das, finde ich, ganz gut eingegroovt haben und sich das als recht erfolgreich herausgestellt hat. Man darf halt nicht erwarten, dass man das mit einer Gruppe von 30 Mann machen kann. Aber mit einer Gruppe von, also wir waren immer zu dritt, von 2 bis 5 Leute kann man das machen.
Ja, würde ich zustimmen. Wie du sagst, geht meistens relativ gut. Ich hatte jetzt dieses Jahr tatsächlich 2 Touren gemacht, die so ein bisschen ad hoc waren. Also ich bin einmal mit dem Lukas unterwegs gewesen und wir sind haben erstmal nur einen Treffpunkt gehabt, wir treffen uns im Nordschwarzwald und dann gucken wir mal weiter. Und dann sind wir ein bisschen über den Schwarzwald Richtung Süden weitergefahren, waren dann so Richtung Titisee und sowas irgendwann mal angekommen. Und Das war im Frühjahr und wir haben gerade gesehen, dass in der Woche dann auch so ein paar von den großen Schweizer Pässen aufgemacht haben. Und dann haben wir uns gedacht, ach komm, dann haben wir beide noch ein paar, die wir dann noch mitnehmen wollen. Dann fahren wir doch jetzt darüber und gehen in die Schweiz und gucken uns da, dann fahren da so ein paar von den großen bekannten Pässen. Und dann sind wir runtergefahren, haben gedacht, ja komm, durch die Schweiz fahren wir einfach nach Kalimoto, so ein bisschen kurvenreiche Strecke, was eine total schlechte Entscheidung war, weil in der Schweiz, in dem ganzen Bereich zwischen Bodensee und Alpen, hast du nichts Interessantes. Also es ist natürlich trotzdem ein schönes Land, aber fahrerisch ist es total uninteressant. Und du fährst die ganze Zeit von Dorf zu Dorf mit so 2-3 Kilometer Abstand, kannst in den Dörfchen oftmals nicht mehr als 30 km/h fahren, kannst auf der Landstraße oftmals nicht mehr als 60, 70 km/h fahren. Also und das war wirklich einfach super zäh und anstrengend, wirklich dann einfach nur so von Dorf zu Dorf zu hüpfen, in der Hoffnung, mal eine Kurve dabei zu haben. Dann hast du da viel Transitverkehr dazwischen drin, also viele Leute, die halt da einfach regional unterwegs sind, wenig Überholmöglichkeiten. Es war super zäh, super anstrengend. Und dann ist mir eingefallen, okay, die Erfahrung habe ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht, das war eine dumme Idee. Dann waren wir jedenfalls da unten in den Alpen, in den Schweizer Alpen, sind da noch ein bisschen unterwegs gewesen. Und das war schön. Dann haben wir aber auch gleichzeitig festgestellt, jetzt sind wir so ein bisschen in so einer Sackgasse. Also das ist die Gefahr, die halt dann passieren kann, wenn man sehr ad hoc unterwegs ist, dass man sich irgendwo hinmanövriert. Und von dort ist es dann schwierig, wieder über eine schöne Strecke wieder zurückzukommen. Dann findest du irgendwie, egal wohin du fährst, musst du dann erstmal eine große Strecke wieder machen, um irgendwas Gutes oder Interessantes zu finden. Wir hatten uns da dann beispielsweise dafür entschieden, dass wir uns tatsächlich dann an dem Tag, ich hatte noch dazu aber auch ein bisschen Kopfschmerzen, 3 Stunden auf die Autobahn setzen, damit wir einfach so schnell wie möglich dann wieder Richtung Schwarzwald kommen, weil einfach aufgrund der Zeit, die uns dann noch so verblieben ist und so. Also das muss man so ein bisschen auf dem Schirm haben, da muss man einfach immer ein bisschen gucken, wo ist man denn jetzt gerade, und vielleicht, wenn man irgendwie sich abends überlegt, was wollen wir morgen machen, auch schon mal noch einen Schritt weiter zu gucken, wenn wir da morgen angekommen sind, haben wir von dort denn auch eine gute Möglichkeit, irgendwo anders noch weiter hinzufahren. Das so.
Ja, das stimmt. Also so eine grobe Tour, also wo man grob langfahren möchte, das finde ich auch hilfreich. Das ist das Gleiche wie beim Verirrenproblem, würde ich sagen. Dass man nicht nur guckt, was könnte jetzt da kommen, sondern dass man bei der groben Tourenplan auch guckt, dass man ein bisschen was aneinander reihen kann. Mhm. Am einfachsten ist es in den Vogesen, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Also in den Vogesen ist eine sehr hohe Dichte an Kurven einfach. Da ist es relativ einfach.
Ja.
Aber auch da ist es gut, wenn man ein bisschen guckt, wo man langfahren will, natürlich. Und was ich als hilfreich hatte, ich habe es früher häufig so gehabt, also in der Zeit, bevor man das Internet benutzt hat, ich bin ja doch schon etwas älter, also dass die alten Hasen dann immer so, dann ist man den ganzen Tag gefahren und dann wird es langsam so duster und dann so, jetzt gucken wir mal nach was zu schlafen. Und dann bist du komplett durch, bist du 500, 600 Kilometer Landstraße gefahren, bist du komplett durch und dann sucht man, hier ist ein Schild nach Übernachtung und dann plötzlich ist der andere weg. Und also Handys gab es schon, dann ist der andere weg gewesen. Ja, ich war da oben, aber es hat keinen Empfang gegeben und irgendwie konnte ich nicht, also es ist Chaos und alle fertig. Und dann ist halt auch so, du weißt dann wirklich gar nicht, was du bekommst. Da waren dann sehr schöne Übernachtungen dabei und andere, die waren katastrophal. Mhm. Und deshalb habe ich es dann, weil ich das super stressig finde, habe ich dann nach einiger Zeit mal gesagt. Und zu der Lösung bist du dann auch gekommen, glaube ich, auf durch eigenes Nachdenken oder durch eigene Motivation. Auf jeden Fall habe ich gesagt, wir machen jetzt, wenn wir Mittagspause machen, schauen wir im Internet nach, als es halt zuverlässig es gab, schauen wir im Internet nach, wo wir abends übernachten wollen, da können wir es ganz in Ruhe machen. Und dann hat man im zweiten Teil vom Tag, fährt man auf Ziel schon und hat dann abends, wenn man dann müde ist, nicht mehr so, oh, wo schlafe ich jetzt?
Ja,
so.
Ganz genau.
Und das nimmt enorm Druck raus und das, finde ich, hat sich sehr, sehr gut bewährt.
Ja, also ich mache das am liebsten inzwischen so gegen 14 Uhr. Kommt natürlich immer drauf an, wann fährt man morgens los. Aber dann so 14 Uhr ist dann irgendwie immer ein guter Zeitpunkt. Da merkt man dann auch, wie viel Energie hat man noch, wie viel traut man sich für heute noch zu. Und hat dann meistens aber auch noch genug Ausfahrmöglichkeit. Also viel später als 14 Uhr soll es halt auch nicht mehr werden. Weil wenn da gerade vielleicht auch Urlaubszeit ist oder sowas, dann hast du halt auch nicht endlose Auswahl an Unterkünften. und muss im Zweifel dann nämlich sonst auch nochmal wieder mehr fahren, als sie eigentlich lieb wäre.
Ja.
Ja. Weil du das vorhin angesprochen hattest, den Aspekt, alles im Detail vorzuplanen oder auch nicht. Da kann ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als wir letztes Jahr unsere Hochzeitsreise gemacht hatten, waren wir ja 3 Wochen mit einem Camper in den USA unterwegs. Mhm. Und eigentlich wollten wir da auch eher so den Modus fahren, wir fahren halt relativ spontan und relativ gucken einfach mal. Wir haben da so einige Ziele auf der ganzen Landkarte sozusagen im westlichen Teil der USA gehabt. Und dann halten wir uns das aber total offen und flexibel. Dann ist allerdings die Sache gewesen, dass beispielsweise auch für die Eintritte in den Nationalparks oder auch für Campingplätze auf den Nationalparks zu einem gewissen Zeitpunkt vorgebucht werden muss. Weil sonst bekommst du da einfach nichts mehr. Also gerade Campingplätze in den US-Nationalparks sind sehr stark frequentiert ab Mai und sehr stark ausgelastet. Es gibt in den meisten dann so ein Reservierungssystem, wo mit 2 Monaten Vorlauf die ganzen Plätze freigegeben werden. Und ganz wenige seltene Plätze sind dann zum Beispiel, weiß ich nicht, werden dann nochmal irgendwie 1 oder 2 Tage vorher verlost, sozusagen über das System oder freigegeben. Das heißt, da lohnt sich teilweise dann doch, dass du halt, oder am Ende bist du halt in der Situation, dass du halt fast zwangsläufig ein Stück weit auch vorbuchen musst, weil ansonsten kannst du einfach nicht dorthin. Und manche der Nationalparks, die sind halt auch so abgelegen, da gibt's dann halt auch nicht so ihre viel andere Camping-Ausweichmöglichkeiten da drumherum. Natürlich, in den USA kannst du in den meisten Stellen Boondocking machen, also du kannst einfach so wild campen oder wild stehen. Da wussten wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, na, wie gut klappt das, und wenn du irgendwie 3 Tage hintereinander Boondocking machen musst, dann wird's halt auch schwierig mit dem Strom und so. Deswegen waren wir so in der Situation, dass wir halt dann doch ein bisschen was vorausplanen müssen, was dann aber auch gar nicht so einfach war, wenn du dann erstmal eine potenzielle Route, die über 3 Wochen geht, hast und dazwischen drin irgendwo 4, 5 Ankerpunkte liegen. Weil da musst du ja trotzdem erstmal Gedanken machen, was ist denn überhaupt realistisch, dass ich das überhaupt zu diesem 2. Nationalpark zum Beispiel schaffe. Das war so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Da bin ich dann Freund, und dann können manche sagen, dass man es dann gerne übertreibt. Aber ich habe dann mal angefangen, einfach mal so ganz grob eine Planung zu machen, dass ich halt gesagt habe, okay, diese 4 Zielpunkte gibt es irgendwie innerhalb dieser 3 Wochen, wo wir ein Fixdatum haben, wo wir auf jeden Fall da sein müssen. Und dann hat man das mal so ein bisschen ausgelegt auf der für sich auf der Karte und hat einfach mal Google Maps dann trotzdem mal geguckt, okay, zwischen diesem Punkt 2 und diesem Punkt 4, wie viele Kilometer sind das auf dem direktesten Weg? Und dann hast du zumindest mal schon mal ein bisschen, wo du sagen kannst, gut, das machen wir jetzt mal vielleicht mal Faktor 1,5 oder mal 2. Und dann hat man mal genug Puffer dazwischen, so dass man mal ungefähr absehen kann, wie viele Tage sind wir denn überhaupt unterwegs, um davon, was weiß ich, vom Arches National Park nach Wyoming zum Yellowstone zu kommen. Und dann
war der im Yellowstone?
Wir waren im Yellowstone, ja. Also wir haben da tatsächlich eine sehr große Route gehabt. Ich glaube, 4.500 Meilen waren wir unterwegs. Beginnend in Los Angeles, hoch nach Las Vegas, dort ins Valley of Fire, also bei Las Vegas ins Valley of Fire. Wir waren da auch nochmal im Red Rock Canyon direkt bei Las Vegas. Dann ging es weiter Richtung Zion National Park. Von Zion National Park ging es dann weiter Richtung Moab in Utah, Arches National Park. Von dort ging es weiter nach Yellowstone. Von Yellowstone dann Craters of the Moon. Dann ging es wieder runter von dort aus nach Bryce Canyon. Von Bryce Canyon sind wir dann in die Sierra Nevada gefahren, nach Lake Tahoe, von dort aus nach Yosemite und dann wieder runter nach Los Angeles. Also schon eine relativ große Runde. Hm. Und wie gesagt, da war dann halt mit einigen Parkeintritten und sowas, musste man halt über das Reservierungssystem dann vorher sich einfach einen Zeitpunkt raussuchen. Und da musstest du einfach mal so ganz grob wenigstens ein Gefühl haben, wenn du zum Beispiel bei Park 1 dann schon mal deinen Entry auch reservieren musst, dass du ja dann auch weißt, okay, wenn ich jetzt Park 2 was reserviere, welcher Zeitraum ist denn da überhaupt sinnvoll zur Reservierung? Und dann haben wir zwischendrin auch ein paar Puffertage eingeplant, haben so grobe Routen geplant. In Regionen, wo wirklich absehbar viel los war, haben wir tatsächlich auch schon mal vorab einen Campingplatz reserviert. Und haben dann so eine Mischung aus fest geplant, aber halt auch viel Puffer drin gelassen gemacht.
Ja, aber da hört man ja schon raus, dass du mittlerweile halt einfach, du reist ja sehr viel Und dass du halt auch einige Erfahrungen einfach hast, weil das sind ganz viele Sachen dabei, die professionelle Reiseguides jetzt auch nicht anders groß machen. Mhm. Also die machen natürlich mehr fixe Punkte, weil die Leute wissen, wo werden wir übernachten und so. Das ist, weißt du, dass die genau wissen, was da geplant ist.
Ja.
Aber da ist dann auch so, also ich war jetzt auf einer Bergtour, zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Bergtour mit einem professionellen Guide, und der war sehr nett. Und ich bin kein vertrauensseliger Typ, aber ich habe ihn dann angeguckt, wie der so arbeitet, und gesagt, okay, dem vertraue ich, den kann ich das machen lassen, der war super. Und dann hat er halt für den Tag, da hat es geregnet, und dann hat er gesagt, es geht jetzt eigentlich über den Grat da, der eigentliche Weg von der Tour, aber es regnet, da oben hat es Schneeregen, und wir müssen über so Felsplatten, die sind schon im Trockenen rutschig. Und dann hat er gesagt, das bringt es einfach nicht. Das sehe ich ganz genauso. Und es ist, wenn wir da oben sind und dann hat jemand ein Problem, dann sind wir auch da oben. Also gehen wir andersrum. Und dann sind wir ganz entspannt andersrum gegangen. Und diese alternative Route, die hat er natürlich vorher schon als Alternative gehabt.
Ja, genau. Ja.
Und das ist auch, glaube ich, der Grund. Es ist ja nicht nur so, dass wir froh sind, dass es jemand macht. Aber wenn Axel und ich das dir überlassen, dann ist da ein bisschen auch drin, dass du, glaube ich, von uns am meisten reist. Also würde ich schon sagen, und zwar deutlich. Also
das,
also von der Erfahrung her.
Ja, ja. Ja, es ist möglich, also kann gut sein. Und ja, es hilft natürlich dann auf jeden Fall, da so ein bisschen Sachen abzuschätzen.
Und das würde ich auch immer sagen. Also Erfahrung sticht auch beim Reisen sehr, sehr viel.
Mm.
Also es gibt manchmal so, dass jemand halt, ich will das und das auf der Reise und das und das und das und das. Wenn dann jemand erfahren ist dabei und sagt, das, was du willst, können wir teilweise verwirklichen, aber das und das, das würde ein bisschen anstrengend und so, dann würde ich immer auf die Stimme der Erfahrung hören. Weil es muss nicht schlecht laufen, manchmal kriegt man es gequetscht, aber es ist meistens schlauer, irgendwie sich ein bisschen auf die Erfahrung zu lehnen.
Ja. Ja, und also gerade wenn man dann so eine größere Reise plant, da kann ich eigentlich auch nur empfehlen, dass, wie gesagt, das klingt für viele nach Overkill, und das kann auch sein, dass es das ein Stück weit ist, aber es hilft tatsächlich dann mal, eine grobe Etappenplanung zu machen, selbst wenn man am Ende die Etappen gar nicht genau so fährt. Aber einfach nur, dass man so die mal so ganz grob abschätzt, weil man dann auch noch mal ganz oft feststellt, okay, also die drei Sachen, die wir da an dem einen Tag machen wollen, das funktioniert einfach nicht. Wenn man sich das vorher manchmal so anguckt oder einfach so überlegt, dann denkt man, ja, klar, das passt. Aber es hilft sehr, sehr viel, wirklich dann im Vorhinein dann schon mal festzustellen, okay, diese Etappe, die wir uns da vorgestellt haben, das passt überhaupt nicht.
Ja, ja.
Das kann nicht sinnvoll funktionieren, oder es ist halt nur Stress, und da muss man echt überlegen, wollen wir das ganze Programm dann eher noch ein bisschen aufbrechen, ein bisschen weiter aufdröseln, oder wollen wir sagen, dann priorisieren wir halt irgendwelche von diesen drei Zielen, die wir da machen, und das eine ist dann vielleicht, man muss nicht alles gesehen haben.
Ja, also ich finde, es ist auch besser, wenn man im Urlaub ist, wenn man, also ich bin auch dafür, aktiv Urlaub zu machen. Aber ich bin kein Freund davon, wenn man es zu voll stopft.
Ja.
Weil dann hat man zwar viel erlebt, aber das artet dann schon ein bisschen wieder in Stress aus.
Mhm.
Und man muss immer ein bisschen sich darauf besinnen, dass man Urlaub machen will. Und dann halt ein bisschen die Sachen, die man jetzt auf Arbeit an Strecke zurücklegen würde, dass das halt nicht das Gleiche ist wie im Urlaub. Mhm. Ich wollte zum Beispiel mit dem Wohnmobiltest wollte ich einen Kollegen besuchen, der ist in Lappland oben. Da war ich schon mal. So.
Ja.
Und dann ist das halt 2700 Kilometer Fahrt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da sind wir ein paar Tage gefahren. Da habe ich mir aber dann komplett abgeschminkt. Ich dachte, du willst Urlaub machen jetzt. Mhm. Also du willst das Ding testen, dann Fotos, und dann willst du Urlaub machen. So. Und das kannst du einfach vergessen. Schon allein, was das an Diesel kostet. Also einfach, wohlgemerkt, Distanz einfach.
Ja, ja, ja. Also Lappland ist bei mir auch immer, das ist auch noch so ein großes Ziel, was ich schon seit Ewigkeiten habe, einmal zum Polarkreis hoch und runter. Und jedes Mal, wenn ich dann anfange zu überlegen, das könnte man ja mal machen, da hat man jetzt 3 Wochen am Stück frei, dann denkt man sich, aber es ist halt auch für 3 Wochen schon relativ ätzend.
Ja, oder hochfliegen halt.
Oder hochfliegen und nur eine Strecke
oder
machen.
Oder Nachtzug von Stockholm. Es gibt einen Nachtzug von Stockholm. Das ist zwar so ein bisschen studentisch, das ist jetzt kein komfortabler Nachtzug, okay? Mhm. Das ist ganz klassisch 70er, 80er Jahre Nachtzug. Aber man kann halt ein bisschen lösen und rollt die ganze Nacht.
Ja, ja,
oder okay. Halt fliegen. Die Autoindustrie fliegt ja da rege hin. Deshalb gibt es einen für die Bevölkerungsdichte erstaunlich gut bestückten Flugplan da hoch.
Kann man ja, auch machen. Das stimmt, ja. Ja, ja, aber also ja, definitiv, also es sollte halt nicht in Stress ausarten. Da ist natürlich auch immer die Frage, was ist Stress? Ist für alle Mitreisenden ein unterschiedliches Niveau. Muss man sich ja auch bewusst sein, wenn man mit mehreren Leuten plant. Also bei uns zum Beispiel passt das ja immer ziemlich gut auch mit den Tagesetappen und Distanzen, die wir dann so für uns fahren, was wir dann zusammen irgendwie so vertragen und wegstecken, in Anführungszeichen.
Genau, man muss sich beim Sozialen muss man sich immer bewusst machen, wenn man Leute mitnimmt. Mhm. Der Schwächste gibt die Höhe der Hürden und die Länge der Tagesetappen vor. Und wenn man da jetzt ambitioniert ist und sagt, ich will aber noch 1000 Kilometer fahren in dieser Woche und so, dann muss man das vorher sich überlegen und sich dann halt besser mit Ambitionierten zu verstehen. Das ist sonst ganz ungesund, weil dann wollen die Ambitionierten wollen noch und fühlen sich ausgebremst und hinten die nicht so ambitioniert sind und auch nicht so gut können, vielleicht auch gesundheitlich, die fühlen sich dann unter Druck gesetzt. Mhm. Und das ist dann, wo die Unfälle passieren. Also da dann lieber halt die Gruppen aufteilen, würde ich sagen.
Ja, vor allem ist das auch einfach ansprechen. Also so ein, es gibt ja manchmal die Taktik in Beziehungen, also ich meine damit jetzt bewusst nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, sondern insgesamt Beziehungen, gibt es ja oft die Tendenz, dass Menschen zwar verstehen oder gehört haben, aha, eine Person möchte das und das nicht. Und man sich aber denkt, ja, aber komm, wir gehen jetzt trotzdem mal in die Situation, das wird sich dann vielleicht ja schon noch ändern. In partnerschaftlichen Beziehungen ist das ja manchmal so, ich weiß, sie möchte kein Kind, aber gut, jetzt verheiraten wir uns einfach mal und dann wird sie ihre Meinung schon noch ändern.
Und ja, sowas gibt's auch. Das ist eine super Taktik.
Total.
Die hat noch nie zu einem Problem geführt.
Absolut nicht. Aber das ist, auch wenn es sich blöd anhört, es ist halt trotzdem sowas, das muss man einfach bei solchen Touren klären. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, nee, ich würde gerne so viel mehr Kilometer machen und ich finde das doof, jeden Tag, weiß ich nicht, 100 Kilometer zu fahren und dann irgendwie schon wieder an der Unterkunft zu sein, dann sei dir vorher bewusst, wenn dir das nicht taugt, dann mach das auch nicht. Man wird dann nicht von den anderen erwarten können und dann doch irgendwie darauf hinwirken können, dass wir dann vielleicht doch die 200 Kilometer machen. Das funktioniert halt nicht, ne?
Genau, muss ich halt gut absprechen, was du willst. Ich würde noch, bevor wir Schluss machen, kurz zur Hardware kommen. Das betrifft halt vor allem das Motorrad, aber auch das Auto, würde ich sagen. Mhm. Und zwar, also ich würde sagen, der Lukas und ich haben gut demonstriert, dass die Firma Garmin keine Überlegenheit aufweist auf dem Gebiet der Motorradnavigation.
Muss man leider gestehen, ja.
Also ich hab halt immer so argumentiert aus meiner Testersicht, diese Hardware für Motorräder, die ist halt recht robust und ist für den Outdoor-Gebrauch und mit der Helligkeit und so weiter. Und es stimmt zwar, aber man unterschätzt, wie viel einfach ein angestecktes Telefon einfach mitmacht und macht. Du hast immer einfach mit Kalimoto am angesteckten Telefon navigiert.
Ja.
Und es hat manchmal so Probleme mit der Stromversorgung gegeben bei dem Pixel, weißt du noch?
Mhm, richtig.
Wo es ein bisschen rumgezickt hat, aber nichts, was man nicht hingekriegt hat. Also wir haben dann halt, wenn es den Strom vom Motorrad nicht genommen hat, ja dann die Powerbank angeschlossen.
Genau, ja. Irgendwann ein anderes Kabel gekauft und dann ging's.
Genau, Kabel hast du auch noch ein neues gekauft mal. Ja. Und kannst du dich noch erinnern, als wir wollten ja um den Starkregen rumfahren, sind aber trotzdem noch in den Ausläufer gekommen in Südengland. Ja. Mhm. Und da ist es ja trotzdem nicht kaputt gegangen.
Richtig.
Also weißt du, Starkregen hieß es, die Schleusen sind, es waren offen, es waren Sturzbäche über die Straßen, LKWs sind vorbeigefahren und haben Gerödellawinen über einen gekippt. So, da würdest du ja sagen, ja, jetzt, das ist das Ende jeder sinnvollen Navigation mit dem Smartphone. Aber war es nicht.
Ja.
Also es war ganz, ganz erstaunlich. Und das war so mein Learning aus dem direkten Vergleich. Also erste direkte Vergleich, erstmal war das, also die Fehlerraten von dem Garmin waren schon, haben zu Erheiterungen geführt in der Gruppe, muss ich sagen. Garmin ist eine Profifirma und es ist wirklich eine Frechheit, ich bin ja selber Kunde bei denen, es ist wirklich eine Frechheit, was da teilweise geliefert wird. Und dann hat man halt die Startup-hingerotzte Lösung von Kalimoto, die ist auch überhaupt nicht ausgefeilt, aber dadurch, dass halt die Technik von Smartphones so viel besser ist, fällt es nicht so stark ins Gewicht.
Ja.
Und dann hat man einfach insgesamt die überlegene Lösung. Vor allem bei Kalimoto ist so, das Telefon geht jetzt kaputt. Ne, scheißegal, kaufe ich mir ein billiges neues Telefon, flupp, alles wieder da, mein Account ist da, meine Routen sind da, weiter geht's.
Ja.
Das ist bei Garmin nicht so.
Man muss auch noch sagen, auf der Softwareseite mit Kalimoto, mal unabhängig von Algorithmus und sonst was, da gebe ich gleich nochmal kurz drauf ein, weil ich da auch noch kurz was zu sagen habe. Die Art und Weise, eine Route zusammenzustellen, geht halt sehr, sehr komfortabel. Also man kann natürlich auch mit anderen Sachen Routen planen, Wegpunkte hinzufügen und sonst was. Aber meistens ist es aktuell noch so, du hast eher eine große Diskrepanz zwischen, auf der einen Seite hast du gute Planungs-Apps und auf der anderen Seite hast du Navigations-Apps. Aber die Schnittmenge genau. zwischen den beiden ist sehr, sehr, sehr klein.
Ja, ich würde auch sagen, die Hauptinnovation bei Kalimoto ist die Planung, und zwar deshalb, weil die Routenführung ist gar nicht so geil bei Kalimoto.
Richtig, ja.
Also die bei TomTom zum Beispiel, wer TomTom kennt, bei TomTom kurvige Strecke gibt wesentlich coolere Routen aus von sich aus als Kalimoto. Mhm. Aber bei Kalimoto kannst du unterwegs auf dem Smartphone, so wie wir gerade gesagt haben, ad hoc, oh, die Regenfront und wir wollen außenrum, ad hoc am Smartphone so mit so Punkte setzen und verschieben oder so, in einer Leichtigkeit, wie es kein Hersteller von Motorradnavis halt jemals gezeigt hat. Und das ist komplett überlegen. Das geht 20.000 Mal schneller.
Ja.
Das ist wirklich ein großer Unterschied. Ich würde auch sagen, das ist die Hauptinnovation, die Kalimoto gebracht hat und deswegen wir es auch so häufig benutzen.
Ja, also ich bin dieses Jahr zum Beispiel auch eine relativ grob und einfach schnell geplante Route mit meinem Cayman und dann noch von einer Kollegin mit ihrem Cayman sind wir dann über die Route Napoleon oder so ein bisschen um die Route Napoleon runter bis nach Südfrankreich gefahren. Und da hatte ich dann tatsächlich, auch wenn mein Cayman inzwischen ja Apple CarPlay und Android Auto hat, Kalimoto hat es leider noch nicht, muss man sagen. Doch CarPlay hat es, aber nicht Android Auto. Ich hatte halt einfach dann trotzdem die ganze Zeit mein Handy einfach nebendran an der Handyhalterung für die eigentliche ja. Routennavigation und es hat gut funktioniert. Und zur Hardware wollte ich eigentlich auch noch ganz kurz was ergänzen. Das Entscheidende ist letzten Endes, auch wenn es inzwischen gute schwingungsdämpfende Halterungen gibt, ich würde immer dazu raten, einfach ein separates Navi-Handy zu haben. Also ein
ja, das würde ich auch machen.
Separates
das
Handy.
Das mache ich auch.
Ja, weil das Risiko ist einfach zu groß, dass dann doch irgendwie irgendwas passiert. Ja. Also wenn man ohnehin sich ein neues Handy besorgt, einfach drauf achten. Meistens ist das alte Vorgänger-Handy ja auch schon IP65 zertifiziert und sonst was. Das reicht dann auf jeden ja. Fall dafür.
Außerdem, also was kaputt geht halt am Motorrad, ich weiß nicht, wie stark das Dashboard vom Porsche vibriert, aber am Motorrad, was kaputt geht, ist halt der Schwingungsdämpfer von der Kamera. Also genau. Der Bildstabilisator.
Ja.
Der geht immer kaputt. Das ist aber fürs Navigieren scheißegal. Also wenn der kaputt ist, dann kann es trotzdem navigieren, das Ding. Und von daher ist, ja. ist dann halt das normale Telefon in der Tasche und dann hat man halt ein älteres, was so, wie du gesagt hast, zum Navigieren ist. Das, so mache ich es auch, genau.
Ja. Also ich habe aktuell ein Samsung S22 Plus im Einsatz. Das hat jetzt schon Regen durchstanden und sonst was alles. Das hat nicht mal zum Bildstabilisator. Also irgendein älteres Handy kriegt man ja meistens auch relativ günstig bei Kleinanzeigen und sowas gekauft. Wie gesagt, einfach darauf achten, dass es halt IP65 zertifiziert ist und dann funktioniert das. Und eine halbwegs aktuelle Android-Version immer noch verträgt. Deswegen, da sind die Samsung-Handys eigentlich auch ganz gut, weil die relativ lange mit Updates versorgt werden. Da hat man dann eigentlich eine gute Lösung. Und hängt dann ein bisschen vom Handyvertrag ab. Ich mache das bei mir tatsächlich so. Ich habe noch eine virtuelle Zweit-SIM, also eine eSIM, eine zweite in meinem Vertrag. Damit kann ich dann darüber das Handy auch direkt mit dem Internet verbinden. Macht manchmal die Routenplanung einfacher. Aber auch da, es funktioniert gut, wenn man das Ganze einfach offline, auch mit Offline-Karten macht. Und wenn man es tatsächlich mal bräuchte, mit seinem eigentlichen Handy einen Hotspot einrichtet.
Ja.
Eine Erfahrung, die ich sonst noch gemacht hatte, mit dem Regenfahren, was du vorhin auch genannt hast, das größte Problem sind eigentlich zwei Sachen bei den Handys. Das eine ist, dass die Displays natürlich kapazitive Displays sind und keine resistiven Touchscreens. Das heißt, wenn da Regentropfen drauf fallen, dann machen die jetzt plötzlich irgendwelche erratischen Dinge.
Das ist aber bei TomTom auch so. Die haben auch einen kapazitiven Bildschirm.
Ja. Okay. Ja.
Und die neuen Garments auch wieder.
Ja, da ist das dann
und
nicht.
Und wenn da Regentropfen drauf fallen, selbst bei dem resistiven von Garmin ist es trotzdem so gewesen, da um die Empfindlichkeit, so wie beim Konkurrenten zu machen, ist die Empfindlichkeit halt hochgedreht. Das heißt, der Regentropfen bedient das durch seine mechanische Krafteinwirkung. Mhm. Also es ist leider auch nicht anders. Mhm.
Ja, also was man da zum Beispiel machen kann, ist, dass man, es gibt von SP Connect zum Beispiel, die meine Handyhalterung, die Handyhalterung von denen habe ich, die bieten für ganz viele Modelle auch so eine Regenhülle für das passende Handy an, wo dann tatsächlich schon ein bisschen mehr Druck benötigt wird, dass du dann tatsächlich was auf dem Bildschirm auslöst. Das funktioniert und funktioniert auch mit Handschuhen ganz gut. Also ja, lässt sich ganz gut bedienen. Wenn man im Regen fährt oder das Navi dann irgendwie das Display ausschalten, gibt es auch bei Kalimoto so einen Modus, dass das Display nur für eine Routenanweisung angeht und ansonsten ausbleibt. Das ist dann immer ein ganz guter Mittelweg. Funktioniert also dann ganz ordentlich. Und auch die Bedienung mit Handschuh funktioniert da auch ziemlich problemlos. Der andere Punkt ist sonst, ja?
Ja, ich wollte noch sagen, dass die USB-Stromversorgung, also Stromversorgung ist immer über USB. Da habe ich früher gedacht, naja, das rostet zahm und es funktioniert nicht. Aber es hat sich als sehr robust rausgestellt. Auch am Motorrad, wo alles draußen hängt, ist viel robuster gegenüber Wasser, als man denkt. Ist einfach so.
Das wäre auch genau der Punkt noch, irgendwie Stromversorgung. Was ich häufiger schon mal festgestellt habe, wenn man wirklich in richtig schlimme Regenschauer gekommen ist, kann es sein, dass irgendwann das Handy nicht mehr laden möchte, weil es halt feststellt, dass da Feuchtigkeit im USB-C-Anschluss ist und dann sagt es halt von sich aus, nee, ich lade jetzt erstmal nicht mehr. Gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt vereinzelt USB-C-Kabel, die extra noch mal ein bisschen abgedichtet sind, die da so eine Gummilippe dran haben. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist beispielsweise, wenn man einfach mal in einen intensiven Regenschauer kommt, habe ich dann schon mal danach einfach das Kabel abgezogen, habe das Kabel so ein bisschen in den Wind gehängt und habe einfach den USB-C-Anschluss vom Handy offen gelassen, meistens aufgrund der Vibration und Umgebungstemperatur, Sonneneinstrahlung und sowas, ist dann der USB-C-Port auch in 1-2 Stunden in der Regel dann schon wieder trocken. Ja. Und dann ansonsten noch, um den Akku zu schonen, haben ja auch inzwischen fast alle Handys die Möglichkeit, dass man sagt, dass der Akku nur maximal bis 85%, 80%, 90% geladen wird. Und selbst wenn da mal sowas passiert, dass der Anschluss gerade ein bisschen feucht ist und deswegen nicht laden kann, Kabel abziehen, dann funktioniert das. Oder alternativ, da gibt es inzwischen auch von SP Connect und Co. Solche Halterungen, die zusätzlich dann noch induktiv das Handy laden. Das ist relativ langsam, wissen wir. Das Handy wird dabei relativ warm. Aber wenn das Handy eben im Fahrtwind steht, ist das schon mal kein Thema mehr. Und umgekehrt hast du mit dem induktiven Laden dann nicht so sehr das Problem, dass der USB-C-Anschluss dann irgendwie zum Beispiel Feuchtigkeit reinbekommen hat und erstmal nicht laden will.
Hattest du Probleme mit Hitze? Also ich hatte einmal ist ein Telefon ausgegangen bei Hitze, aber ich kann mich erinnern, weißt du noch, als da 38 Grad hatte? Mhm. Wo wir von Amsterdam weggefahren sind. Also als ich nach Hause gefahren bin, hat es 41,5 sogar gehabt. Und das Ding lief eigentlich, ne?
Ja, also Hitze ist manchmal ein Thema tatsächlich, aber gerade wenn du das Handy zum Beispiel an die Handyhalterung montierst, ist es überhaupt kein Problem. Also dann hast du immer ausreichend Fahrtwind eigentlich da drauf. Das einzige Mal, wo ich tatsächlich ein Problem damit hatte, war, als ich das Handy in den Tankrucksack hatte.
Genau, da hatte ich auch das Problem mit Hitze. Da war es bei mir nicht im Tankrucksack, sondern in so einer Regenhalterung. Und dann war es auch 36, 37 Grad. Und wenn du dann halt in die Sonne reinfährst, dass die Sonne da gut drauf knallt, dann wird es sehr heiß drin.
Ja,
weil also der Wind ja auch nicht hinkommt, gescheit.
Genau, richtig, ja. Also sollte man schon so machen, dass das Handy aktiv durch den Fahrtwind gekühlt wird oder aktiv an der Umgebungsluft einfach ist.
Ja. Also ich hab dann einfach den Reißverschluss aufgemacht an der Seite und dann ja, ist der Wind reingekommen.
Ich hätte vielleicht noch einen kleinen letzten Tipp zur detaillierten Routenplanung an sich.
Ja.
Das geht aber auch relativ schnell. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie man jetzt reist. Also wir haben jetzt viel über Kalimoto gesprochen. Da gibt es auch Kurviger und sowas. Die funktionieren, glaube ich, ähnlich gut, zumindest was die Planung angeht. Was ich bei Kalimoto und solchen Apps dann auch sehr schön finde, ist, dass die auf der Karte hervorheben, wo Abschnitte mit vielen Kurven sind. Mhm. Man muss dabei aber immer ein bisschen aufpassen, weil manchmal könnte dieser Abschnitt mit sehr vielen Kurven auch einfach ein ganz kleines, einspuriges, total zerfleddertes Sträßchen durch den Wald sein. Also allein danach lässt sich nicht unbedingt gehen. Und wenn man einfach nur dem Algorithmus damit so eine Routenplanung überlässt, wirst du häufiger mal auf Straßen landen, die vielleicht nicht so cool sind. Und das passiert, oder das ist jetzt mit dem Motorrad ein bisschen weniger noch ein Problem, weil man mit dem Motorrad als Einspurfahrzeug auch auf einer sehr schmalen Straße immer noch sehr, sehr gut unterwegs ist und gut rumzirkeln kann. Mit dem Auto ist das halt dann schon nochmal deutlich anstrengender. Und generell jetzt beispielsweise, als ich diese Runde da geplant habe mit den zwei Caymans runter irgendwie Richtung Südfrankreich, da möchtest du nicht unbedingt die ganze Zeit auf einspurigen Straßen unterwegs sein, weil dann hast du halt mit so einem Auto auch keinen Fahrspaß. Ja. Das heißt, da nicht blind einfach auf das verlassen, was Kalimoto plant. Beim Motorrad geht das noch ein bisschen besser. Beim Auto mache ich es dann eher so, dass ich mir auf Kalimoto grob so diese Kurven mal zusammensuche, dann einfach mal Wegpunkte setze, daraus versuche eine Route zu verbinden. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, das zu machen, ist dann, dass man das Ganze dann per GPX exportiert und dann anschließend bei Google My Maps reingeht. Wer das nicht kennt, immer eine gute Empfehlung. My Maps, da kannst du eigene Karten hinterlegen, also eigene, du hast eine Karte und da kannst du dann verschiedene Layer drauf machen. Diese Layer können aus Point of Interest bestehen, diese Layer können aus Routen bestehen und. Und dann importierst du da einfach diesen GPX-File und gehst dann in Google Maps nochmal ein bisschen die Karte entlang in der Satellitenansicht, weil dann sieht man wenigstens auch immer, ist das jetzt eine zweispurige Straße, ist das eine einspurige Straße, oder man wechselt auch mal schnell in die Street View-Ansicht, um einfach zu gucken, lohnt sich das hier lang zu fahren. Also das ist vielleicht noch so ein bisschen so ein Zusatztipp. Nicht nur auf Kalimoto da verlassen oder auf solche Routenplanungs-Apps, sondern in Kombination mit Google Street View und Google My Maps Satellitenansicht ein bisschen detaillierter nochmal hingucken, wenn einem das wichtig ist.
Das kann man nämlich auch unterwegs am Handy noch machen.
Ja, das stimmt. Aufwand. Richtig.
Also das auch so. Weil Basecamp ist mir ein Begriff. Mhm. Ich habe es viel benutzt und so. Aber Basecamp ist unterwegs halt
schlecht nutzbar.
Willst du einen Laptop mitnehmen? Ja. Also ich kenne Leute, die nehmen dann auch einen Laptop mit zum Umplanen und so, kann man alles machen. Aber jetzt an der Duke mit Hecktasche, ich nehme keinen Laptop mit.
Ja, Tito.
Das ist einfach zu groß. Wenn wir unterwegs sind und zum Beispiel testen, dann haben wir ja auch noch das ganze Foto-Equipment dabei.
Richtig.
Das nimmt ja auch viel Platz weg. Und das ist utopisch, noch einen Laptop mitzuschleifen. Also das ist ein riesiger Vorteil. Die Bedienung am Touch-Smartphone und wo viele gute UX-Leute halt diese Dinge angeguckt haben, das ist ein Riesenvorteil.
Ja, also das muss man echt sagen. Also man kann tatsächlich damit auch, bei Kalimoto mache ich das häufig, dass ich tatsächlich abends die gesamte Route für den nächsten Tag erst plane und zusammenstelle.
Und dann kannst du so ein bisschen nach Wetter gucken, ne?
Genau, dann kann man auch schon ein bisschen nach Wetter gucken und dann, du kannst tatsächlich bei Kalimoto, das muss man echt sagen, das können die sehr, sehr gut, total problemlos auch eine 300-Kilometer-Tour mit vielen Details, mit vielen Wegpunkten abends bequem am Handy zusammenklicken. Du musst da ein bisschen zwischen den Apps hin und her springen, dass du, wie gesagt, dann mal noch mal kurz bei Google Maps in die Street View-Ansicht oder sowas mal hier und da gehst, aber das Zusammenstellen der Route bei Kalimoto funktioniert schon echt gut. Das Einzige, was mich da immer richtig hart triggert, wenn du in der Planungsansicht bei Kalimoto bist und dann zoomst, dann hast du deine Route schon mal drin, 300 Kilometer Route zum Beispiel, und du zoomst so in das erste Viertel zum Beispiel rein. War in dem ersten Viertel, da hast du dir gerade was rausgesucht und dann wolltest du gucken, wie heißt der Ort, damit ich das auch mal schnell bei Google Maps überprüfen kann und bei Street View überprüfen kann. Gehst rüber in die Google Maps App und wechselst dann wieder in die Kalimoto App. Wenn du nämlich dann wieder die Kalimoto-App aufrufst und du bist in irgendeiner detaillierten Zoom-Stufe, ist der will in der Planungsansicht dann immer wieder die Gesamtroute anzeigen und springt sofort in der Zoom-Stufe raus. Das kann manchmal echt ätzend sein. Okay. Das ist so ein kleines Detail, muss man sagen.
Ja, ja. Also es ist, wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, das hat so seine Ecken und Kanten.
Ja.
Aber trotzdem, ich würde, weißt du, wenn das jetzt der große Hemmschuh wäre, würde ich lieber zwei Smartphones mitnehmen als Smartphone und Laptop.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Also mit Laptop so geübte Leute in Basecamp, hallo Manfred.
Lukas auch, ja.
Lukas auch, okay, hallo Lukas. Die planen auch so 300 Kilometer pro Stunde, oft mehr, manchmal bis 500. Also ist schon so und dann sind wirklich sehr gute Rundenplanungen, aber halt dann Laptop. Ne?
Ja.
Und bei Kalimoto kriegt man eine vergleichbare Planungsgeschwindigkeit einfach unterwegs am Handy hin. Das ist schon geil.
Ja, Also ja, das wäre so noch mein Top-Tipp, wirklich die Kombination aus Maps Street View und Kalimoto nutzen und vielleicht auch da noch Google My Maps benutze ich tatsächlich relativ viel dann auch für die Planung von solchen größeren Reisen wie unsere Hochzeitsreise und sowas alles, weil das Schöne ist dann, du kannst dann mehrere Layer anlegen für die unterschiedlichen Tage, an denen du unterwegs bist und hast halt für jeden Tag schon deine Route drin und kannst dir dann trotzdem aber auch alle Layer gleichzeitig anzeigen und hast dann auch eine Gesamtroutenübersicht. Dann kannst du dir schön noch irgendwelche Point of Interest da reinpacken, die da drin irgendwo sammeln, wenn du auch erstmal Recherche machst zu möglichen Stops und irgendwelchen Sightseeing-Sachen, die du da so machen möchtest, kannst du erstmal sehr, sehr viel in so einer MyMaps-Karte sammeln, wie so ein Projekt eigentlich und dich dann so ein bisschen weiterarbeiten von dort aus. Also
ja. Das und man hat bei Kurviger und Kalimoto und so hat man halt ein sehr schönes so ein Repository von seinen Routen, von dem man überall Zugriff hat.
Ja.
Also auf das man überall Zugriff hat. Das ist, also ich habe hier auf meinem Rechner auch lauter GPX-Tracks, aber wenn ich halt vergesse, die mitzunehmen, dann sind sie halt nicht dabei.
Richtig.
Mhm. Und dann ist so, das fängt ja schon beim Wandern an. Beim Wandern ist es ganz ähnlich mit Komoot und so.
Ja.
Also das würde ich auch sagen, da hat sich viel geändert. Das ist auch der Grund, warum sich diese speziellen Motorennavigationsgeräte dann immer auch weniger verkaufen, leider.
Ja.
Aber ist halt so.
Ja. Gut.
Ja, dann möchte ich dir schon mal Danke sagen für deine ganzen Tipps. Ich hab dich jetzt viel reden lassen, weil ich, wie gesagt, ein zufriedener Kunde quasi. ein nicht zahlender zufriedener Kunde. Dann würde uns natürlich interessieren, wie ihr eure Routen plant, was ihr für gute Tipps habt, über die Jahre angesammelt und in der Praxis ausprobiert.
Mhm.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Monat, oder?
Genau, dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Und jetzt sind wir auch hier wieder ganz regulär in unserem neuen Zyklus, nachdem wir ja den Urlaubspodcast letztes Mal ein bisschen verschoben haben, aber mit Ankündigung verschoben haben. Also von daher läuft. Gut, dann bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.